SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 4 und damit zu der 1979 in Bukarest geborenen Schriftstellerin Dana Grigorcza, die seit vielen Jahren in Zürich lebt und auch auf Deutsch schreibt. In ihrem neuen Roman Die nicht sterben reist sie aber gleichwohl in ihre rumänische Heimat, um eine weltberühmte und kurioserweise doch nicht ganz so bekannte Nationallegende von den Toten auferstehen zu lassen. Christoph Schröder, die Erzählerin besucht die großbürgerliche Tante Margot im Ferienort ihrer Kindheit in der Nähe von Transsilvanien, und damit ahnen wir schon, worum es gehen könnte. Aber vielleicht bleiben wir zunächst in diesem merkwürdigen Ort. Wie wird das Städtchen beschrieben, das ja eine recht wechselvolle Geschichte hinter sich hat?
Ja, also dieser Ort heißt B in der Walachei am Fuß der Karpaten, und die Erzählerin hat in Paris ein Kunststudium absolviert, hat sich als Malerin, als Künstlerin ausbilden lassen und kehrt eben zurück in diese Villa, in diesem Dorf B. Und das ist eine sehr schöne Passage, wie zu Beginn diese Villa eingeführt wird. Denn diese Villa gehörte ursprünglich mal der Familie und dieser Großtante Margot, die nur Mamagot genannt wird, und wurde in der Ceausescu-Diktatur dann enteignet. Und sie haben aber ihre Sommerferien immer dort verbracht. Und wenn die Familie dort angereist ist, wurde erstmal umgeräumt. Das heißt, der ganze kommunistische Plunder wurde in den Keller geräumt und verbannt. Und es wurde neu eingerichtet für die Ferienzeit. Und jetzt eben in der Gegenwart, in der das Buch spielt, ich glaube, es ist einige Jahre zurückdatiert, jetzt gehört diese Villa eben Margot, und diese ganze Gesellschaft hat so etwas in diesem Dorf, so eine Dekadenz, einen Hauch von besserer Gesellschaft, die aber auch nicht frei sind sozusagen von den Rückfällen in Vergangenheit, in Ideologie, und die auch komplett eingesponnen sind dort in dieser Atmosphäre. Und das ist sehr schön gemacht in diesem Buch, wie diese Atmosphäre aufgebaut und dann auch immer wieder konterkariert wird durch verschiedene literarische Elemente und Showeinlagen, wie man es vielleicht auch nennen kann.
Ja, zu den Showeinlagen kommen wir auch gleich. Wir ahnen es schon, der Titel verrät es ja auch, Die nicht sterben. Unheimlich ist der Ort, aber nicht nur wegen der Untoten, die durch das Städtchen geistern, sondern auch wegen der ganz realen Person. Trotzdem geschehen da bald merkwürdige Dinge, womit wir bei der Lesestelle wären, die uns Antje Keil vorträgt.
Den Schrei, von dem später die Rede sein sollte, jenen blutgefrierenden Schrei, hörte ich schon in der ersten Nacht. Als ich im Bett aufschrak, war es aber vollkommen still. Obschon im Nachhinein Margot und unsere Gäste behaupten sollten, sie seien ebenfalls wach geworden und hätten hinausgeschaut. Der Schatten des Zaunes und auch die Tannen standen reglos. Und auf allem lag eine Schwere, als würde das Mondlicht alles erdrücken. Unsere Blumen, den zerfurchten Asphalt, die wilden Sträucher am Wegesrand und alle Nachbarhäuser mit den weißen Bauruinen im Garten. Ich stand am offenen Fenster und schaute hinaus, suchend nach dem, was ich aufdrängen wollte. Ich meinte, im hellen Mondlicht jeden Stiel und jeden Halm erkennen zu können und auch die Ritze, die ich als Kind ins Holztor geschnitzt hatte, und allmählich drang dieses Kratzgeräusch zu mir, vielleicht auch ein Echo dessen, und ich horchte. »Komm jetzt«, sagte ich, »komm heraus, damit ich dich sehe.« Es blieb still. Nur von jenseits des Waldes rauschte der Fluss. Ein endlos Vorbeiziehen der Stille. Schnell drehte ich den Kopf, damit ich es noch sehen konnte. Es zog sich zurück, hinter meinem Blick, und blieb auf der Lauer. Wenn ich es nur sehen würde, hätte ich vielleicht weniger Angst. Ich drehte wieder den Kopf. Es sollte sich nicht mehr ungesehen herumschleichen. Komm jetzt, komm! Und dann sah ich es, unverhofft, als ich mich über den Fenstersims beugte, um die Fensterläden zu schließen. Es huschte an mir vorbei, vom Dach her, eine Kreatur, menschenähnlich, die auf allen Vieren die Hausmauer hinunterkletterte, den Kopf nach unten, wie eine Eidechse. Es war in Schwarz gekleidet, so dass ich unweigerlich auf die weißen Hände schaute, lange, blasse Finger, klauenhaft verbogen. Ich schlug mit der flachen Hand gegen das Fensterglas, und als es sich umdrehte, erkannte ich es. »Du?« Es schaute mich direkt an, herausfordernd. Und ich rief laut, pssst, um es zu verjagen wie ein Tier. Aber es blieb kurz noch an der Hausmauer haften, sah mich an und verzog das Gesicht zu einem wollüstigen Lächeln. Es machte den Anschein, als würde es mich anspringen wollen. Dann zog es aber mit einer windenden Körperbewegung hinab und wie mir schien durch eine kleine Bodenritze davon. Hoch oben, unter dem Dach, brannte unsere gelbe Wachslampe. Anders als sonst flogen keine Nachtfalter herum. Nichts regte sich. Alles war wieder still. Ich schloss das Fenster geräuschvoll, stand aber noch eine Weile davor. Nur sah ich in der spiegelnden Scheibe nicht mehr hinaus, sondern sah mich selbst. Wie ich, das Zimmer im Rücken, die Hände im Schoß dasaß und mir alles Unmögliche zusammenfantasierte.
Antje Keil las aus Dana Grigorczas Roman Die nicht sterben, der im Penguin Verlag erschienen ist und auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai steht. Dubiose Figuren klettern also die Hausmauern herunter, dann wird eine gepfählte Leiche in der Familiengruft gefunden, wo auch das Grabmal einer für Rumänien historisch relevanten Figur vermutet wird, nämlich das von Fürst Vlad III., der im 15. Jahrhundert in Transsilvanien sein Unwesen trieb. Als Mitglied eines aristokratischen Drachenordens, den Beinamen Draculea trägt und der im Volksmund der Pfähler genannt wird. Und ich gebe zu, dass alles hatte ich auch nicht mehr parat, habe es aber in diesem Roman gelernt. Wiebke Poromka, welche Rolle spielt denn diese auch in der Literatur immer wieder mythisch aufgeladene Figur nun plötzlich für den etwas heruntergekommenen Ferienort der Erzählerin?
Ja, auf mehreren Ebenen eine Rolle. Auf der vordergründigen erstmal, dass man denkt, man könnte daraus ja eine ganz fabelhafte Touristenattraktion machen. Das denken sich sozusagen die neuen politischen Machthaber dort, die sich natürlich von den vor 89 jetzt nicht so wesentlich unterscheiden. Und da wird auch wiederum diese Malerin, die Erzählerin eingebunden, die malt dann nämlich Porträts von Touristen, die möglichst Dracula-ähnlich sein sollen. Also verwandelt all jene, die dahin pilgern, um so ein bisschen Grusel abzugreifen, in Dracula-Gestalten. Und zugleich haben wir, glaube ich, eben an dieser Passage schon gehört, geht es nicht nur um diese tatsächliche oder mythische Figur. Vlad der Fehler heißt ja so, weil er in einer im Grunde großen, wirklich in Anführungszeichen, Aufräum- und Ordnungsschaffaktion all jene fällt, also sie grausam foltert, um sie zu guten Bürgern, Staatsbürgern unter seiner Regentschaft zu erziehen. Und das ist im Grunde, wenn diese Dracula-Gestalten hier auftauchen in diesem Roman, ist das natürlich ein Bild für einerseits die immer noch brüchige, unverarbeitete Vergangenheit, also für die Gespenster der Vergangenheit. Nicht zuletzt wurde Ceausescu selbst ja auch immer wieder als Blutsauger beschrieben und mit Dracula gleichgesetzt. Aber zugleich ist es natürlich auch ein Bild für die Bewegungen, die man eben jetzt in der politischen Landschaft Osteuropas, Rumäniens feststellen kann, dass da nämlich wieder so eine Sehnsucht kommt, eine ganz fatale, von Menschen eben nach so einer vermeintlich auch wieder in Anführungszeichen starken Hand.
Dana Grigorczka wendet also die alte Geschichte von dem blutrünstigen Fehler auf doppelte Weise. Zum einen wird sie, Sie haben es gerade gesagt, zur politischen Projektionsfläche für die korrupte Elite des Ortes. Zum anderen erzählt Grigorczka dann aber tatsächlich auch eine Vampir-Story. Daniela Striegel, gelingt es der Autorin, diese Erzählfäden zu verbinden?
Naja, vielleicht gelingt es ihr, sie zu verbinden, aber es gelingt ihr vielleicht nicht unbedingt, alle Leser damit zu fesseln.
Also sie zum Beispiel nicht, offenbar.
Mich zum Beispiel nicht. Ich komme nicht umhin, die Unheimlichkeit dieses nächtlichen Besuchs mit der Unheimlichkeit des Besuchs eines Marders bei Judith Herrmann zu vergleichen. Und ich muss sagen, dass mich das wesentlich mehr beunruhigt hat. Also der Marder ist eine bedrohlichere Figur für mich als diese Dracula-Vampir-Geschichten. Ich weiß schon, also Grigorczka hat offenbar, es ist ja auch so ein etwas verspielter, bewusst altmodischer Erzählstil, so schnörkelhaft, anekdotisch. Sie hat offenbar auch versucht, wer das mal gelesen hat, von Bram Stoker, also einen Roman des 19. Jahrhunderts hier ein bisschen zu spiegeln. Also wenn man eine böse Vermutung anstellen will, wenn ich jetzt einmal den Advocatus Diaboli spielen soll, wenn man aus dieser Gegend stammt und man lebt in der Schweiz, dann könnte es ja sein, dass man einmal den Ratschlag bekommt, mach etwas draus. Du kommst aus Rumänien, mach doch was aus dem Dracula. Und diesen Verdacht habe ich bei dieser Geschichte, die also mit dieser grotesken Anlage spielt und sich aber nicht entscheiden kann, geht es jetzt um diese Wirklichkeitssättigung, die es in dem Roman natürlich gibt, also um den Kommunismus und um den Postkommunismus. Geht es darum, geht es um diese politischen Bilder, die natürlich auch drinnen sind, oder geht es darum, eine Gruselgeschichte zu erzählen? Und da ist dann für mich schon der Verdacht, dass das viel von Geschichtsfolklore oder sogar von Folklore hat.
Entschuldigung, ich muss zweimal gleich widersprechen. Ich glaube überhaupt nicht, dass dieser Roman unheimlich sein will oder eine Gruselgeschichte erzählen, sondern der spielt natürlich mit diesem Mythos der Gruselgeschichte und erzählt ja im Grunde, Sie haben gerade selbst das Wort verwendet, eine Groteske. Also ich finde diesen nächtlichen Besuch auch überhaupt nicht unheimlich, sondern im Grunde hochkomisch. Es wird dann ja noch komischer, insofern als sich die Erzählerin ja selbst auch noch in einen Vampir zu verwandeln scheint. Das ist das Erste. Also ich glaube, unheimlich will es auf der erzählerischen Ebene erstmal gar nicht sein, auf der Handlungsebene. Eher das, was im Hintergrund abläuft, ist natürlich unheimlich und bedrohlich, nämlich das, was innerhalb dieser Groteske über die politischen Entwicklungen hier auf kleinster Stadtebene, auf Kommunalebene erzählt wird. Und Carsten Otte, weil Sie gefragt haben, gelingt es der Erzählerin, die Fäden zusammenzuführen? So haben Sie es, glaube ich, gesagt. Und das Gegenteil macht ja der Roman. Die Erzählerin tut so, als hätte sie den Faden in der Hand und als würde sie auch uns als LeserInnen durch diese Geschichte führen. Aber was passiert ist ja, dass dieses vermeintlich konsistente Textgewebe immer mehr auffleddert. Also da gehen auch am Ende die Zeitebenen durcheinander, da geht Fantasie der Erzählerin, Angst, Traum, Wirklichkeit, das putzelt alles durcheinander. Und sie sagt auch einer Stelle dann sinngemäß, es kann gar nicht auf die richtige Reihenfolge ankommen, sondern diese Undurchsichtigkeit, dieses Labyrinthische, dieses Undurchschaubare, das ist eben, sie nennt es dann Schicksal. Und das ist, glaube ich, das Prinzip dieses Romans, dass man sich darauf einlassen muss, dass man am Ende vielleicht nicht mehr alles so ganz nachvollziehen kann.
Jetzt muss ich aber nochmal widersprechen. Also man kann immer, wenn man mit gewissen, also wenn man gewisse Elemente eines Genres einsetzt, kann man sich natürlich immer so verantworten, dass man sagt, man spielt nur damit und das ist gar nicht ernst gemeint. Aber wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie diese Pfählungen beschrieben werden, dann ist das natürlich eine ganz bewusste Drastik. Das ist nicht mehr komisch, sondern das soll drastisch sein. Andere Schilderungen sind bewusst pittoresk. Und das ist natürlich eine ganze Gattung, die hier aufgerufen wird. Und natürlich soll das auch uns irgendwie faszinieren und packen. Und es soll schon auch gruseln. Natürlich ist es so wie der Tanz der Vampire vielleicht, nur nicht so lustig, wenn jemand den Film kennt. Also es ist blutrünstig. Es beginnt ja gleich am Anfang, kommt so einer, der offenbar Fleisch entwendet und schmuggelt. Und der wird scheinbar aufgefressen, aber er wird in Wirklichkeit nur entkleidet von dieser Gesellschaft, von dieser dekadenten Gesellschaft und seiner Fleischpakete entledigt. Also dieses Blut spielt eine Rolle und dieses Blut fließt reichlich. Ich denke mir, dass hier diese Anlage vielleicht bewusst offen gehalten wurde, aber dass es natürlich ein Gruselroman sein soll und der verleugnet das nicht und das kann man, glaube ich, nicht so als reine Experimentieranordnung sehen.
Die Frage ist natürlich, worüber gruselt man sich? Und ich glaube, da ist die Indifferenz über die Vampire, über die Vampirwelt, würde ich sagen, kann man eher lachen. Man sieht sie dann irgendwann auch auf einem skurrilen nächtlichen Tennisplatz umherflattern. Man weiß jetzt nicht so genau, spielt sie Tennis oder bringt sie ihren Gegenspieler auch gleich um. Gruselig ist tatsächlich, so sehe ich das auch, eher, sagen wir mal, die politische Ebene, die sehr aktuell ist. Herr Schröder, wie würden Sie denn das beurteilen?
Ach, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich so genau zwischen Frau Striegel und Frau Poromka stehe. und deswegen mich in beide
Seiten... Sehr diplomatisch.
Ja, aber das ist in diesem Fall tatsächlich so. Also das ist natürlich, um es freundlich auszudrücken, ein ganz großer Ramschladen, dieser Roman, in dem wirklich alles drin ist. Ich würde Frau Striegel zustimmen und ich glaube, das hat tatsächlich mit diesem Tonfall zu tun. Also Ich grusele mich auch auf der politischen Ebene nicht, weil mir dafür dieser Tonfall insgesamt zu heiter,
ja,
zu
aber das ist, Entschuldigung, jetzt muss ich einmal, ja, das ist doch der Witz an diesem Roman, dass diese Erzählerin die ganze Zeit sagt, was haben wir gelacht und das war so komisch und ach, und da haben wir dann so schön gegessen sozusagen. Das ist ja so ein ganz, ganz unheimliches Lachen, was mir dann wirklich echt in die Knochen gefahren ist, weil es...
Ja, ist es das?
Ja.
Ja, ich glaube, das ist die zentrale Frage. Ja, ob man dieses unheimliche Lachen oder von mir aus auch Kichern, dieses bösartige Kichern, ich spüre das an manchen Stellen, also diese nächtliche Tennisspielszene ist super. Es gibt viele schöne Szenen, auch tolle geschriebene Szenen, aber dieser Roman ist natürlich insgesamt nicht stringent. Er franzt völlig aus, er ergeht sich in seinen Einfällen. Ich habe jeden einzelnen davon gerne gelesen. Mir hat das schon Spaß gemacht. Ich weiß nur, dass ich dann sozusagen die tatsächlich ernsthaften Bilder, wo er wirklich zupacken will, die finde ich nicht so wahnsinnig originell. Also dass zu Vlad die Analogie ist, dass man wieder eine Sehnsucht nach der starken Hand hat. Also mir hat es schon Spaß gemacht beim Lesen. Ich weiß nur, und wenn man diesen Vergleich schon zieht, im Vergleich zu Judith Herrmann, die ich dann nachgelesen habe, dass ich diesen Roman sehr, sehr schnell wieder vergessen haben werde.
Weil er einen auch durch diese vielen Einfälle, die er hat, natürlich auch überfordert. Also man kann da tatsächlich auch so ein bisschen wie in so einem Nachtflug mal die Orientierung verlieren. Dem würde ich auch nicht widersprechen. Aber mir hat es großen Spaß gemacht bei der Lektüre.
Also hier haben wir mal einen Dissens, das ist ja auch schön. Die nicht sterben, ein, sagen wir mal, politischer Vampirroman von Dana Grigorczyk, erschienen im Penguin Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank.